Herzlich, hat sie mit diesem Gottesdienst und hoffe, dass Gott wirkt, dass sein Geist wirkt und nicht der Marcel hier vorne. Ja, den Predigttext haben wir schon gehört. Ich tat mir ja so schwer damit. Was haben wir denn mit Götzenopferfleisch zu tun? Ich habe versucht, da Analogien zu finden zu unserem Leben, habe es nicht gefunden. Und dann gab mir Gott endlich den Gedanken, guck doch mal, warum der Paulus das alles so sagt. Und das sagt er in den letzten drei Versen von unserem vorgelesenen Bibeltext. Es ist so, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ihr dürft durch euer Verhalten niemand zur Sünde verleiten. Weder die Juden noch die Griechen noch sonst jemand von Gottes Gemeinde. So mache ich es auch, sagt Paulus. Ich versuche in allen Dingen auf alle Rücksicht zu nehmen. Dabei suche ich nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller, damit sie gerettet werden. Boah, ein Leben für die Rettung der anderen. Das ist das Leben von Paulus. Ein Leben für die Rettung der Mitmenschen. Wofür leben wir? Was sind unsere Lebensziele? Was ist heute üblich? Ne? Geht es mir gut? Bin ich gesund? Was tut mir gut? Woran habe ich Spaß? Welche Vorteile kann ich haben? Es geht doch immer nur um mich. Die Psychologen, die Psychotherapeuten, wo gab es bei dir ein Problem? Wie können wir dir helfen? Wie können wir wieder neue Perspektiven schaffen? Wie können wir mit den Lasten von früher umgehen? Wer war daran schuld? Die Eltern, die Großeltern? Die Schwangerschaft deiner Mutter, ja, damit es dir wieder gut geht. Es geht immer um mich. Wie willst du dich im Beruf verwirklichen? Gestern hatten wir uns getroffen, da ging es darum, was erwarten wir von unserem Lebensabend, von unserem Rentendasein? Wie gestalten wir das? Was haben wir für Pläne, damit es mir gut geht? Damit ich Spaß an der Rentezeit habe. Und Paulus nennt sein Lebensziel Menschen erretten. Ist das so wichtig? Glauben wir, dass Menschen, die nicht an Jesus glauben, ewig verloren sind? Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen ewig verloren und ewig gerettet? Alle Menschen sind doch Sünder. Und Sünder haben in der Nähe Gottes keinen Platz. Absolut nicht. Sünder sind Gottes unfassbarem Zorn ausgeliefert. Wir reden immer von der unglaublich großen Liebe Gottes. Mir ist bewusst geworden, dass der Zorn Gottes auch unfassbar ist. Wisst ihr, der eine kleine Biss in diese Frucht im Paradies, hätte Gott nicht sagen können, also hör mal zu, mach das nicht mehr. Schwamm drüber. Der eine Biss, die eine Sünde bedeutete den Tod. Bedeutete aus dem Paradies raus. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Dorn und Disteln soll der Acker tragen. Die Frau soll mit Schmerzen ihre Kinder bekommen. So schlimm war dieser eine Biss, dieser eine Ungehorsam, diese eine Sünde. Und Gottes Zorn war nicht zu stillen. Der Tod ist bis heute über uns, über unser ganzes Leben, bedroht er uns. Warum ist diese Sünde denn so schlimm? Wir treten mit unseren Füßen Gottes Liebe zu uns. Wir sagen, wir vertrauen ja nicht, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir wissen es besser, was für uns gut ist. Oder wie im Paradies, wir wollen so sein wie Gott. Wir wollen selbst bestimmen, was passiert. Wir treten Gottes Liebe und Allmacht und Erbarmen mit uns mit Füßen. Er hat uns gemacht. Er hat uns geschaffen aus Liebe zu uns. Und wir fragen nichts nach ihm. Wir ignorieren noch viele Offenbarungen Gottes. Die ganze Menschheit will ohne Gott auskommen. Die Wissenschaft will ohne Gott auskommen. Das Erforschen des Weltalls wird getan, ohne die Schöpfungsgeschichte zu beachten. Man sagt, nee, das ist alles von selbst entstanden. All die Lebewesen, die es heute gibt, bis uns, zu Menschen, die Evolution, die hat das gemacht. Die Wissenschaft will ohne Gott zurechtkommen. Da gab es mal einen Urknall. Da muss man doch einen Knall haben, um sowas zu denken. Der wahre Schöpfer wird ignoriert. Und was strengt sich die Wissenschaft an, ohne Gott auszukommen? Gottes Wort warnt uns sogar vor diesen unnützen Spekulationen. Was nützt es uns, wenn wir diese und jede Theorie haben? Hilft uns unserem Leben nicht weiter. Hilft mir nicht bei meinen Nöten, bei meiner Arbeit, bei meiner Krankheit, bei meinen Sorgen. Was nützt mir die Urknalltheorie? Ja, das ist das Paradigma der Wissenschaft. Wir brauchen Gott nicht. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Er schaut eine Weile zu. Sehen wir gerade im Alten Testament. Gott vernichtet nach Jahrhunderten des Zuschauens ganze Völker. Er lässt Kriege zu, ja, er fordert sogar zu Kriegen heraus beim Volk Israel. Und lässt es Völker vernichten, die sich so verirrt haben. Der Zorn Gottes ist nicht nur auf dieses zeitliche Leben beschränkt. So wie Gottes Liebe Ewigkeitscharakter hat, gilt das auch für seinen Zorn. Der Zorn kann nicht ausgelöscht werden. Gottes Zorn kann nicht ausgelöscht werden. So nach, wie man so sagt, irgendwann wird er sich schon beruhigt haben. Irgendwann wird er sich abgeregt haben. Geht ja bei uns Menschen so. Bei Gott nicht. Ganz zum Schluss in der Bibel, in der Offenbarung, ganz am Ende, ist das von dem letzten Gericht die Rede. Und Gott sitzt auf dem Thron. Und vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben waren. Auch jedes unnütze Wort. Ja, sogar unsere Gedanken sind da drin. Wir können uns das heute vorstellen, ne, mit unseren Mega- und Gigabits, die wir in Computern haben. Da kann man alles mit aufschreiben. Und in dieser Ewigkeit, da gibt es das, dass alles aufgeschrieben wird. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch aufgetan. Das Buch des Lebens. Und dann heißt es, ein paar Verse weiter, und wenn also jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, der Name im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Ewigen Feuersee. Gottes Liebe, Gottes Zorn. Mir ist das bei dieser Vorbereitung so bewusst geworden. Beides unvorstellbar groß. Und wie schafft Gott jetzt den Ausweg? Wir kennen den Ausweg. Er hat einen Namen. Jesus. Jesus ist die Lösung. Er hat den ganzen Zorn, den wir verdient haben, auf sich genommen. Als er am Kreuz hing, hat Jesus dich und mich gesehen. Wir hingen am Kreuz mit unseren Sünden. Der Zorn, der mir gegolten hat, hat Jesus mit voller Wucht auf sich genommen und ausgehalten. Alle meine Sünden, die Sünden meines ganzen Lebens, sogar die, die noch kommen, hat er schon damals getragen. Und Gott hat seinen Zorn an seinen geliebten Sohn ausgelassen. Und Gott hat sich vom Kreuz abgewendet. Er hat seinen Sohn allein gelassen. Er konnte das nicht mehr mit ansehen. Diese Menge an Schuld. Denn, heißt auch in der Schrift, er baut alle unsere Schuld, alle unsere Sünden vor sich auf und sieht alles und bezahlt alles. Ja, da musste sich Gott abwenden. Die Menge unserer Sünden ist zu groß. Und so vereinbart Gott diesen Widerspruch, seine unendliche, unfassbare, große Liebe und sein fürchterlicher Zorn über uns und unseren Ungehorsam. Die Opferung seines geliebten Sohnes Jesu war die größte Liebestat, Gottes für alle Menschen. Gott hat aus Liebe zu mir und zu dir, seinen geliebten Sohn geopfert. Bezahlen lassen, unsere Strafe bezahlen lassen, ihn quälen und sterben lassen. Und Jesus ruft nun, vertrau mir, dass ich das wirklich für dich getan habe. Wenn du das glaubst, bist du errettet. Ist das eine Botschaft? Ist die einfach, die Botschaft, oder kompliziert? So einfach ist diese Botschaft für die ewige Rettung. Wenn du das glaubst, ist dein Name im Buch des Lebens. Dann zählen deine Taten nicht mehr, deine Sünden. Dein Name steht hier. Mein Vater im Himmel hat diesen Weg für dich geschaffen und ausgedacht. Und es ist der einzige Weg vom Feuersee ins Paradies. So einfach macht Gott die Errettung. Er Er hat selbst die Last unserer Schuld auf sich genommen und teuer bezahlt. Und mit diesen Augen sieht Jesus die Menschen um sich herum. Mit diesen Augen, sie sind verloren. Sie sind ewig verloren. Auf allen Menschen lastet dieser ewige Zorn Gottes, dieser schreckliche Zorn. Dabei ist ihre Errettung so einfach. Und das muss ich Ihnen sagen. Dieser Weg steht allen Menschen offen. Sie müssen es nur glauben, darauf vertrauen. Ja, mein Heiland ist mein Jesus. Er hat meine Schuld bezahlt. Er hat am Kreuz für mich gelitten. Und wie schwer fällt es den Menschen, das zu glauben. Und darum haben die Boten Gottes, und das sind wir eigentlich alle, alle, die errettet sind, alle Jünger, haben die Boten Gottes die Aufgabe, diese Botschaft weiterzugeben, und zwar so weiterzugeben, dass sie angenommen werden kann. Und da gibt uns Paulus jetzt den Weg. Wie kann die Botschaft behindert werden? Wir können durch unser Leben, durch unser Reden und Handeln die Annahme der Botschaft behindern. Paulus sagt also, ich kämpfe nicht um meine Vorteile, sondern um die Vorteile des anderen. Die sind mir wichtiger. Der andere muss merken, dass ich ihn mag, dass ich ihn liebe, dass er mir wichtig ist. Es geht mir nicht um meinen Genuss, um meinen Wohlstand, sondern darum, dass der andere, dass es dem anderen gut geht, dass er, ja, dass es ihm gut geht, dass er Vorteile hat, nicht ich. Da fällt mir der kleine Witz ein, wo zwei zusammen sind und liegen zwei Schnitzel auf dem Tisch und eins ist größer als das andere. Und dann sagt der eine, nimm du zuerst. Und er nimmt das Größere. Das ist aber unverschämt, dass du das Größere nimmst. Wieso? Was hättest denn du getan? Ja, ich hätte das Kleinere genommen. Ja, das hast du ja jetzt. Ja, also so sollten wir nicht leben. Ich versuche in allen Dingen auf alle Rücksicht zu nehmen, sagt Paulus. Dabei suche ich nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller, damit sie gerettet werden. Ich erinnere mich, als ich das Erleben hatte, dass ich gerettet bin, dass Gott mir diese Gnade geschenkt hat, dass ich tatsächlich dann alle Menschen gesehen habe, die sind verloren. Im Fernsehen, wo die Menschen so selbstsicher auftreten und immer sagen, was es wichtig ist, was richtig ist, denke ich, die sind verloren. Die sind nicht errettet. So wichtig die sich tun, so schön sie aussehen, so glimmerhaft das alles ist, sie sind verloren. Ich konnte kaum noch um mich schauen, ohne dran zu denken, sie sind verloren. Und ich hätte am liebsten allen gesagt, ihr seid verloren, ohne Jesus. Ja. Und wir können durch unser Leben behindern, dass andere unsere Botschaft annehmen. Paulus lebt also so, dass er seine eigenen Bedürfnisse ganz zurückstellt. Er ist nicht auf seinen eigenen Vorteil aus, sondern lebt nur für die Errettung seiner Mitmenschen. Und ist die Frage, sollen wir auch so selbstlos sein wie Paulus, nur um andere zu erretten, um anderen die Botschaft von der Errettung glaubwürdig zu vermitteln? Beachten wir im Umgang mit denen, die nicht an Jesus glauben, dass unser Verhalten kein Hinderungsgrund ist für die Annahme dieser Botschaft. Und Paulus fordert uns tatsächlich auf, ja, werdet meine Nachahmer. So fordert er uns auf, werdet meine Nachahmer, denn ich bin Christi Nachahmer. Tatsächlich, Jesus hat auch so gelebt. Jesus hat nie nach seinem eigenen Vorteil gefragt. Er hat keinen Urlaub gemacht. Er hat keinen Esel oder kein Auto gehabt. Also Esel für heute Auto. Er hat anscheinend nur ein einziges Kleid gehabt. Hat nicht das Problem, was ziehe ich heute an? Wie mache ich mich heute schick? Ja, er war nur für die anderen da. Wir kennen all diesen Werbespruch, mein Haus, mein Auto, mein Boot, so bin ich. Das war bei Jesus nicht. Er war der Allerverachtetste, hier heißt es. Er hat nie danach getrachtet, selbst gut dazustehen. Er hat nie danach getrachtet, mir soll es gut gehen. Ich mache heute, was mir Spaß macht. Er sah nur, wie verloren die Menschen waren. Dass sie keine Orientierung hatten. Dass sie kämpften um Wohlergehen, um Wohlstand und Annehmlichkeiten. Sie kämpften gegen Schmerzen und Leid, aber er selbst hat sich um diese Menschen gekümmert. Er ging auf sie zu und sprach mit ihnen. Und es tat ihnen gut. Er heilte. Er war für alle da, für den Kleinsten, auch für die Großen, wenn sie wollten. Er war für Zöllner da, die damals ein schlechtes Ansehen hatten als Ausbeuter. Er nahm die Ehebrecher an, die Unterdrückten, die Leidtragenden. Er sah das Leid der Witwe und der Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Diese hatte er im Blick. Für diese ist er gekommen. Und das war auch das Lebensmotto von Paulus. Daher konnte Paulus sagen, dass er Christi Nachahmer sei. Er hat nicht nach eigenem Vorteil gefragt. Er hat sein ganzes Leben darauf eingestellt, für den Nächsten da zu sein. Und mit dem Beispiel vom Opferfleisch hilft uns Paulus, solche Gedanken zu bekommen. Ich darf als Christ alles genießen, ja. Ich darf Gott für die Freuden, die er mir schenkt, auch danken und soll das auch tun. Alles kommt von Gott, was ich esse und trinke. Die gute Luft, die Sonne heute, die Temperaturen, alles kommt von Gott und ich darf es genießen. Die schöne Natur, die jetzt aufblüht. Aber wenn meine Teilnahme an irgendeinem Ereignis einen anderen sagt, oh, als Christ kannst du das ja auch machen, auch wenn ich das darf, und ich belaste damit sein Gewissen, dann ist es nicht gut. Also es ist schon sehr, sehr fein gedacht von Paulus, wie weit meine Freiheit geht gegenüber dem anderen. Schon allein um sein Gewissen nicht zu belasten oder um ihn nicht dazu zu verführen, ach, ich darf das ja alles tun. Ja, sollte ich da Rücksicht nehmen, sagen, dann mache ich es lieber nicht. Kann ich als Christ Astronomie studieren? Die Wissenschaft vom Weltall? Ja, kann ich. Wenn ich wissen will, was für einen wunderbaren Schöpfer ich habe, wie groß diese Schöpfung ist, wie herrlich das alles funktioniert. Ich kann aber auch das studieren, um zu sagen, ich brauche Gott nicht. Ich versuche, eigene Theorien zu entwickeln. Kann ich als Christ Biologie studieren? Ja, darf ich. Um zu sehen, wie wunderbar Gottes Schöpfung ist, was er in den Tieren, in den Lebewesen, überall geschaffen hat. Wir wissen ja heute immer noch nicht so viel, um alles zu verstehen, was in uns passiert, in unserem Körper. Ständig bekommen wir neue Informationen. Ne? Vor einiger Zeit gab es das Mikrobiom, wie wichtig unser Darm ist und der Darm mit unserem Gehirn in Verbindung steht und so weiter. Wir lernen ständig Neues hinzu. Wir erfahren, also das war für mich auch neu, dass wir mehr Bakterien im Darm haben, als wir Körperzellen haben. Das ist unglaublich. Das sind doch tolle Sachen, was Gott geschaffen hat, damit wir leben können. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie gehe ich mit meinen Nachbarn um? Mit meinen Arbeitskollegen? Mit meinen Vorgesetzten? Alles zur Ehre Gottes. Wie erledige ich meine Aufgaben? Alles zur Ehre Gottes. Ich wurde einmal von meinem Chef gebeten, ihn bei einem erwarteten Anruf zu verleugnen, obwohl er da war. Einfach zu sagen, er sei nicht da. Das hat mir Not gemacht. Ich soll lügen. Und ich habe Gott gefragt, hilf mir doch, dass ich nicht lügen muss. Und mir fiel nichts ein. Und dann kam der Anruf und ich war dran und dann hat mir Gott spontan den Gedanken gegeben, ja, meinem Chef passt es gerade nicht. Na, er hat das akzeptiert. Und dann bin ich hinterher zu meinem Chef gegangen und habe ihm das gesagt. So habe ich das gesagt. Und er war ja auch froh. So leben wir in einer sündigen Umgebung. Aber Gott sagt nicht, dass wir mit diesen Menschen nichts zu tun haben sollen. Er sagt, wenn du eingeladen wirst, geh hin. Du kannst hingehen. Aber achte darauf, dass du kein Hinderungsgrund bist, dass er die Botschaft annimmt. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Es geht immer um die Ehre Jesu und um die Ehre Gottes. Wer Jesus ehrt, ehrt den Vater. Und wir können Jesus nur durch unseren Glauben ehren, indem wir sagen, ja, ich vertraue, dass Jesus meine Sünden bezahlt hat. Das ist doch meine Botschaft. Er hat mir das klar gemacht. Er ist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Und ich vertraue ihm und seinem Wort. Mir fiel eine Geschichte ein als Gideon. Meine Frau und ich fuhren mal ins Ahrtal im Herbst. War ein toller Tag. Und war lang vor der Flut natürlich. Und im Herbst, an schönen Wochenenden, ist das Ahrtal überlaufen. Es gibt kaum Parkplätze. Und ich habe keinen Parkplatz gefunden. Und dann sah ich plötzlich an der Ecke noch eine kleine Lücke. Und hinter mir fuhr so ein Sportwagen. Und ich merkte, der will auch dahin. Und ich fuhr vor ihm schnell rein und habe mir den Parkplatz ergattert. Ich habe ihn gehabt. Der fuhr hinter mir her. War sauer, dass er den Parkplatz nicht bekam. Und da war nebendran so ein Sandhaufen. Und da fuhr er mit seinem Auto drauf. Na gut. Er packte dann aus seinem Kofferraum so zwei kleine Klappräder aus. So Edelstahl-Klappräder, sahen richtig schick aus. Wir zogen unsere Wanderschuhe an. Und dann, als wir die Wanderschuhe anhatten, dann sagte ich, oh, das sind aber schicke Klappräder, die Sie da haben. Und er gleich begeistert erzählt, von dem Schnäppchen, das er da gemacht hat, wie teuer die waren und wie toll die sind. Ja, und dann fahren sie los mit ihren Rädern und wir, meine Frau und ich, wandern los. Sagt meine Frau doch zu mir, wieso hast du denn dem keine Bibel gegeben? Habe immer meine Bibel dabei. Sag ich, ja, ich habe dem den Parkplatz weggenommen. Da habe ich mich nicht mehr getraut. Und das hat mich so betroffen gemacht, dass meine Frau mich darauf aufmerksam machte, wie ich gehandelt habe. Ich habe innerlich gebetet, Herr, wenn du willst, dass die eine Bibel bekommen, dann lass uns ihnen irgendwie nochmal begegnen. Okay, wir sind ihnen nicht mehr begegnet. Den ganzen Tag nicht. Und abends kommen wir dann zurück ans Auto, ziehen unsere Schuhe aus. Dann macht es klingelingeling. Da kommen die auch. Und dann haben wir da erzählt miteinander, sie haben erzählt, wo sie waren, wir erzählt, wo wir waren, wie schön das alles ist. Und dann sagte ich, wissen Sie, man hat ja nicht immer so schöne Tage wie heute. Darf ich Ihnen sowas schenken? Und die Frau nahm das in die Hand, sagt, bekam Tränen in die Augen. Und sagte, ja, das stimmt. Hat Gott nochmal Gnade gegeben. Ja, so werde ich in meiner kleinen Gideon-Bibel immer daran erinnert. Verhalte dich so, dass andere die Bibel annehmen können.
Vor nicht langer Zeit war ich in einem italienischen Restaurant. Ich nahm natürlich eine italienische Bibel mit, klar. Und dann, irgendwann kam der Ober an den Tisch. Schmeckt es Ihnen so? Ja. Und er war sehr, ja, mit italienischem Temperament, sage ich mal, sehr fröhlich. Und ich sagte ihm, darf ich Ihnen sowas schenken? Und halte ihm dann die italienische Bibel hin. Oh, er schlägt auf. Paolo, da steht Paolo. Ich bin Paolo. Und er war total von Sorgen, dass sein Name in der Bibel vorkommt. Und er ging dann mit der aufgeschlagenen Bibel zu seinen Kollegen und sagte ihnen, hier, ich bin in der Bibel, Paolo. Ja, und ich hoffe, dass er dann angefangen hat, darin zu lesen. Dass er so motiviert war. Aber da muss man auch wirklich freundlich sein mit den Menschen. Immer dran denken, ich möchte ihm eine Bibel geben. Ich kann heute nicht mehr anfangen zu predigen im Restaurant oder sonst wo. Oder wenn der Paketbote kommt. Gestern wurde ein Paket angesagt und da kam eine Meldung auf mein Smartphone. In einer Viertelstunde kommt ihr Paket. Ungefähr in einer Viertelstunde. Also gehe ich hin, lege meine Bibel hin, lege einen Euro drauf. Der Euro ist wichtig, man muss freundlich sein. Ja, und dann klingelt, und ich bin gerade unten und mache die Türe auf, da kommt er um die Ecke und ich nehme das Paket an und ich frage ihn, darf ich Ihnen das schenken? Und er sagt, ja, danke. Und ich merke, er ist kein, also hat einen Akzent. Da frage ich ihn, was ist denn Ihre Muttersprache? Sagt er, Ukrainisch. Oh, ich habe eine ukrainische Bibel. Sagt er, wirklich? Ja, und da bin ich reingegangen, habe die ukrainische Bibel genommen. Und da war er richtig froh. Ja, so kann man Gottes Wort weitergeben. Ja, es wird nicht immer angenommen, klar, aber es kommt darauf an, wie wir es machen auch oft. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, damit habe ich nichts zu tun. Oder ich bin Muslim. Na gut, da sage ich auch manchmal, auch Muslime können Bibel lesen. Für die ist die Bibel auch ein heiliges Buch. Und manchmal nimmt das auch dann. Das passiert schon. Natürlich darf ich mich dann im Restaurant nicht über schlechtes Essen beklagen. Da wird die Bibel nicht mehr angenommen. Also meine Sachen zurückstellen, Kleinigkeiten des Alltags, damit der andere meine Botschaft annehmen kann. Es geht darum, dass Menschen ewig errettet sind. Was sind denn diese Kleinigkeiten gegen diese ewige Rettung? Kleine Hinderungsgründe können das ewige Verderben sein. Manche sagen mir auch, nee, damit habe ich nichts mehr zu tun. Diese Missbrauchsfälle in der Kirche, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Hinderungsgründe für die Annahme von Gottes Wort. Diese Hinderungsgründe haben viel von der Glaubwürdigkeit des Evangeliums kaputt gemacht. Aber Gott steht auf unserer Seite. Und er hilft uns, wenn wir für ihn zeugen wollen. Er hilft uns. Wenn es unser Wunsch ist, dann steht er uns bei. Ich bin früher eine Zeit lang mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Da bin ich bei der Haltestelle immer vorne beim Busfahrer ausgestiegen, wenn er nett gefahren ist. Ich habe mich bedankt bei ihm habe gesagt, Sie sind so umsichtig, so vorsichtig gefahren. Vielen Dank. Darf ich Ihnen eine kleine Bibel schenken? Und die meisten haben dann die Bibel angenommen. Dabei fällt mir die Geschichte von einem Busfahrer ein, der bei uns mal an der Nesselburg oben geparkt hat. Da war früher eine Endhaltestelle gegenüber von dem Gemüsestand. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt. Da lief der Busfahrer so auf und ab, mit verschränkten Armen nach hinten. Da kommt mir der Gedanke, der hätte jetzt Zeit, in der Bibel zu lesen. denke, nee, das kannst du jetzt nicht machen, kannst du den nicht stören. Der ist so in Gedanken versunken. Und ich will nach Hause gehen. Und dann kommt mir der Gedanke, aber wenn der komische Gedanke von Gott kam, dann müsste ich ja gehorchen. Ja, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass er sagt, lass mich in Ruhe, hau ab. Okay, habe ich gesagt, das Risiko gehe ich ein. Und ich ging rüber über die Straße, hielt ihm dann die kleine Bibel hin und sagte, darf ich Ihnen das schenken? Er nimmt die Bibel in die Hand und sagt, sowas, gerade habe ich drüber nachgedacht, wie schnell das Leben zu Ende ist. Und was kommt dann? Ein paar Wochen später kommt mir ein Bus entgegen. Blinkt auf. Ich gucke rum, warum blinkt er denn so? War zu dem Zeitpunkt kein Auto auf der Straße, niemand. Und da winkt mir der Busfahrer raus. Ja. So kann es gehen. Gott kann uns helfen, Gottes Wort weiterzugeben, Gottes Wort weiterzusagen und diese Augen zu bekommen, die er hat, diese Augen, andere erretten zu wollen, anderen zu sagen, wie sie dem ewigen Feuer sie entkommen und wie sie dieses ewige Leben haben können, durch Jesus Christus. Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, sagt Paulus, habe ich mich allen zum Diener gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Amen.